Hier ist wieder Horst, der Mensch. Er erzählt von seinem verschlungenen Fahrrad, und zwar heute die Szene 72 von Hähnchen und Mythen. Ich nenne diese Sammlung von Szenen aus meinem Leben der verschlungene Fahrt in Richtung eines Lebens zum Wohl aller Wesen. Hähnchen sind Wesen. Mein Leben ist ein verschlungener Pfad. Aber es ist tendenziell in eine Richtung zum Wohl aller Wesen ausgerichtet. Und ich glaube, das lässt sich ganz gut am Beispiel von Hähnchen deutlich machen. Als ich Kind war und mein Vater noch lebte, also in den 50er Jahren, da waren Hähnchen, und ich meine jetzt nicht kleine männliche Hühner, sondern das Gericht Hähnchen, also Bräuler, ein Teil des exquisiten Nahrungsmittels Geflügel bei uns in unserem Haushalt. Neben Hähnchen gab es mitunter auch Fasan oder Gans, alles vornehme Lebensmittel, sogenannte Sonntagsessen. Geflügel war damals recht teuer, alles andere als ein Alltagsessen. Teurer als Schnitzel, Kotelett, Braten oder Rumpsteak. Ethisch gesehen war damals keine dieser Mahlzeiten für jemanden aus meiner Familie ein Problem. Und wenn ich mir doch einmal Gedanken darüber machte, so war die Antwort: Junge, schließlich hat der liebe Gott die Tiere dafür gemacht, dass wir sie essen. Naja, wenn das so war, dann wäre es gewissermaßen eine Sünde, ein Akt von Undankbarkeit, Gottes Gabe nicht anzunehmen. Die Frage, warum Gott denn die Tiere schon gemacht hat, als es noch gar keine Menschen gab, diese Frage kam mir damals nicht in den Sinn. Auch keine andere kritische Frage. Das war einfach so. Viel später habe ich mich dann gefragt, ob das einfach so akzeptiert wurde, wie man 20 Jahre zuvor akzeptierte, dass die Juden verschwanden, die Kommunisten und so weiter. Das war eben einfach so. Manchmal fragt man eben nicht. Und möglicherweise fragt man manchmal nicht, weil man bewusst oder unbewusst die Antwort fürchtet. Also damals bei den Nazis. Und heute vielleicht auch. In unserem Garten gab es Anfang der 50er Jahre noch einen Hühnerstall, in dem wohnten genau zwei Hühner. Und auch zwei unserer Nachbarn hatten Hühner und jeweils einen Hahn, den man insbesondere morgens sehr gut hören konnte. Bei uns wohnte kein Hahn mehr. Unsere beiden Hühner sollten sich nicht mehr reproduzieren. Das war ein auslaufendes Modell. Hühnerhaltung war während der Hungersnot in den 40er Jahren essentiell, denn Hühner produzierten Eier. Und hin und wieder wurde wohl auch ein Hähnchen geschlachtet. Jetzt gab es niemanden mehr in unserer Familie, der Hühner schlachtete. Und als das vorletzte Huhn gestorben war und das letzte ganz einsam in seinem Stall saß, wurde es dann von einem Nachbarn geschlachtet. Der bekam dafür die zwei letzten Eier dieses Huhnes. Bei uns war nämlich niemand in der Lage, einen Huhn zu schlachten. Mein Vater war blind und meine Mutter und Großmutter konnten es nicht übers Herz bringen, einem Huhn den Kopf abzuschlagen. Aber essen konnten sie Hühner. Ich kann mich auch noch sehr genau daran erinnern, wie wir das Huhn ausgenommen haben, die Großmutter und ich. Das war höchst interessant und faszinierend, das kleine Herz zu entdecken, das jahrelang das gefiederte Tier am Leben gehalten hatte. Und auch die vielen anderen inneren Organe. Eine richtige Lehrstunde in Anatomie. Am interessantesten fand ich aber, dass es Eierstöcke und Eileiter gab und darin in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung auch noch Eier zu sehen waren. Da das Huhn jedoch schon sehr alt war, taugte es nicht zum Braten. Es war nur noch als Suppenhuhn zu verwenden, viel zu zäh zum Essen. Entweder bei dieser Gelegenheit oder vielleicht auch unwesentlich später, jedenfalls als ich noch ein kleines Kind war, vielleicht als es wieder mal Hähnchen gab, da habe ich meine Großmutter gefragt, warum man denn von Hühnern spricht, aber beim Essen von Hähnchen. Meine Großmutter erläuterte mir, dass die Küken jeweils zu etwa 50% männlich und 50% weiblich seien. Dass man das da aber noch gar nicht so genau unterscheiden könne. Erst wenn sie heranwüchsen, so 6 oder 8 Wochen alt seien, dann würde man erkennen, wie einige von ihnen, wie denen ein Hahnenkamm auf dem Kopf wachsen würde. Wenn sie dann aber 3, 4 Monate alt wären, dann würden sich die Junghähne gegenseitig anzugreifen beginnen. Es sei so, dass sich nur der Stärkere durchsetze. Das sei sehr schlimm. Und diese Hahnenkämpfe wären blutig. Nicht selten käme es vor, dass ein Junghahn dem anderen ein Auge aushackt. Manchmal gäbe es sogar Kämpfe auf Leben und Tod. Und anders als in der Natur könnte der unterlegene Hahn auch nicht einfach fliehen und woanders sein Glück suchen. Folglich würden diese Kämpfe immer schlimm ausgehen. Deshalb könnten auch in einem normalen Hühnerstall zwar 10 oder 20 Hühner leben, aber immer nur ein Hahn. Und das, so schloss meine liebe Großmutter, ist der Grund, warum die jungen Hähnchen im Alter von 3 Monaten geschlachtet werden müssen. Das geht schnell und ist für die Hähnchen viel weniger leidvoll, als wenn sie im Kampf untereinander verletzt, verkrüppelt oder gar getötet würden. Allerdings bringt es nicht übers Herz, so ein Tier den Kopf abzuhacken. Und deine Mutter kann das auch nicht. Und deshalb haben wir keine Hühner mehr, Junge. Wir kaufen die Eier dann lieber im Laden, jetzt, wo es ja wieder alles gibt. Und dort, wo die Hühner leben, dort findet sich auch immer ein Mann, der die Hähnchen zu töten bereit ist, bevor sie sich im Kampf verletzen. Und so können wir auch immer einmal ein Hähnchen als Sonntagsbraten kaufen. Ja, so erklärte mir das die liebe Großmutter und das schien mir sehr vernünftig, überaus logisch und auch ethisch vertretbar. Die Welt war in Ordnung, alles hatte irgendwie seine Ordnung, Gott gewollt. Und in meinem Kopf hatte sich gewissermaßen der Mythos vom Hähnchen festgesetzt. Es war ein schöner Mythos, ein bequemer Mythos. Aber es war ein Verdrängungsmythos. Dieser Mythos hat weiteres kritisches Hinterfragen unterdrückt. Lange. Sehr lange. Allzu lange. Das eben Beschriebene hat in den 50er Jahren stattgefunden. Anfang der 60er Jahre wurden dann durch die GATT-Verhandlungen, GATT, das steht für General Agreement on Tariffs and Trade, also allgemeine Übereinkunft über Zölle und Handel, also durch diese GATT-Verhandlungen wurde eine neue Runde der Globalisierung eingeleitet. Die wichtigste Auseinandersetzung zwischen den USA und der EWG ging im Rahmen dieser GATT-Verhandlungen um die Einfuhr von Schlachtgeflügel aus den USA nach Europa. Diese Auseinandersetzung wurde auch als Hähnchenkrieg bezeichnet. Die Folge der anschließenden Liberalisierung war, dass der Geflügelpreis rapid sank. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich mit meiner Mutter durch Hanau ging und dort an einem Stand ein halbes Brathähnchen für 3,60 Mark angeboten wurde. Meine Mutter war ganz aus dem Häuschen über diesen Preisverfall. Für 3,60 Mark bekam man damals 7 Liter Benzin, 9 Glas Bier in der Gaststätte oder man konnte sich als Kind dreimal dafür vom Friseur die Haare schneiden lassen. Demnach entsprachen 3,60 Mark einen Preis von heute zwischen 10 und 20 Euro. Das erschien für ein halbes Hähnchen damals als absolut unglaubliches Schnäppchen. In der Folge gab es bei uns, und das obwohl mein Vater verstorben und die finanzielle Lage eher angespannt war, öfter Hähnchen. Ich kann mich ganz gut erinnern, wie das die Geburtstagsfeiern beeinflusste. Geburtstage wurden damals andauernd gefeiert. Ungefähr alle 2 Wochen war man irgendwo auf einen Geburtstag eingeladen. Man traf sich zum Nachmittagskaffee und Kuchen, man unterhielt sich und zum Abendessen gab es Kartoffelsalat und Würstchen. So war das die letzten 10 Jahre. Aber plötzlich wurden in der zweiten Hälfte der 60er Jahre die Würstchen durch Hähnchen ersetzt. Waren ja billiger geworden. Mich focht das nicht an. Ich glaubte fest weiter an den Mythos vom Hähnchen. Ist ja besser so für die kleinen Hähnchen, pflegte ich meine Verblendung. Um 1970 öffnete in Stockstadt der Massamarkt, ein riesiger Großmarkt, wie sie damals gerade erstmals in Westdeutschland aufkam. Massa war für seine absolute Tiefpreisstrategie bekannt. Natürlich wollte meine Mutter zur Eröffnung dorthin und es wurde eine Kauforgie. Unter anderem kauften wir an diesem Tag unseren ersten Farbfernseher. Bis dahin hatten wir den Schwarz-Weiß-Fernseher von 1954 benutzt. Da Schwarz-Weiß-Fernseher aber jetzt ganz besonders billig waren, wurde auch noch ein Schwarz-Weiß-Fernseher zusätzlich gekauft. Das Kalkül meiner Mutter: Weißt du, Horst, die meisten Sendungen sind sowieso noch in Schwarz-Weiß. Dafür nehmen wir dann den billigen Fernseher und schon so die Farbröhre des Farbfernsehers. Ja, meine Mutter war eine berüchtigte Schnäppchenjägerin mit ausgesprochen betriebswirtschaftlichem Kalkül, eben eine gelernte Kauffrau. Wie hatte mein Vater früher gesagt? Immer wenn die Rot spart, ist unser ganzes Monatsgehalt weg. Und an diesem Tag bei Massa wurde extrem gespart. Und so standen wir hinterher mit 3 dieser neuen überdimensionierten Einkaufswagen, auf denen sich die Waren zu Berge türmten an der Kasse an. Einen Wagen hatte ich zu schieben, einen meine Mutter und einen die liebe Großmutter, die das alles verrückt fand. Ich sah das damals anders, weiß aber heute, dass die liebe Großmutter, wie üblich, recht hatte. Ganz besonders bedenklich war, dass wir Brathähnchen kauften. Und damit sich dort bei dem Massa nicht die Gastwirte versorgten und die Endverbraucher das Nachsehen hätten, war die Anzahl der Hähnchen, die man kaufen konnte, auf 10 pro Person begrenzt. Schnäppchenrut wusste sich aber zu helfen. Wir waren 3 Leute, hatten 3 Einkaufswagen, also konnten wir 3 mal 10 Hähnchen kaufen. Das war zwar absoluter Schwachsinn, da wir gar keine Tiefkühltruhe hatten. Allerdings hatte meine Mutter mich gefragt, ob ich auch wirklich bereit sei, ganz viele davon zu essen, was ich zusagte. Einerseits waren gerade die Asterix-Comics aufgekommen und ich konnte mich trefflich mit dem wildschweinemampfenden Obelix identifizieren. Und andererseits spukte da noch immer dieser Hähnchenmythos in meinem Kopf herum. Ist ja eigentlich zu deren Besten. Die nächste Woche war entsetzlich. Meine Schwester, meine Großmutter und meine Mutter aßen zusammen vielleicht 3 Hähnchen. Und ich hatte gesagt, ich würde jede Menge vertilgen. Das heißt, 27 Hähnchen blieben für mich. Nicht halbe Hähnchen, ganze. Und dazu beständig dieser Geruch. Es passten nämlich nur 2 Hähnchen in den Backofen. und sie brauchten jeweils mehr als 2 Stunden. Also musste der Herd deutlich mehr als 30 Stunden Hähnchen braten. Und dann kamen noch die Rüst- und Nachtzeiten dazu. Also tagelang roch es nach gebratenem Hähnchen. Und ja, ich hatte 27 Hähnchen in einer Woche zu vertilgen. Also ein ganzes Hähnchen zum Frühstück. Nicht zum Frühstück, als Frühstück. Da passt nichts anderes mehr rein. Eines zum Mittagessen und eines am Abend. Tag für Tag. Ich hatte mir mit meiner verblendeten Affinität zum Hähnchenmythos schlechtes Karma geschaffen. Und einen Teil dieses Karma musste ich jetzt bereits abtragen. Und vom ganzen Hühnerschmaus schaut nur noch ein Bein heraus, dichtete Wilhelm Busch in Max und Moritz. Aber diese beiden mussten pro Person nur 2 Hühner essen, keine 27. Im Jahr 1974 wurde ich erstmals der Problematik der Käfighaltung bei Hühnern bewusst. Ich hatte einen Filmbericht darüber im Fernsehen gesehen. Man muss sich immer klar machen, die Informationsbeschaffung war damals eine völlig andere als heute. Es gab kein Internet. Als Informationen dienten Zeitungen, Zeitschriften und das Fernsehen. Wollte man irgendwas zu einem Thema recherchieren, so ging das allenfalls über Bibliotheken. Aber in der Großauheimer oder der Hanauer Stadtbibliothek gab es zu diesem Thema nichts. Man konnte zwar versuchen, an Bibliothekskataloge heranzukommen und etwas auf dem Weg der Fernleihe zu bestellen. Dann musste das in der Bibliothek angefordert werden, wo es stand, also in Kiel oder Augsburg oder wo auch immer. Und eine Woche später konnte man die Bücher dann abholen. Ich habe das zweimal für Referate für die Schule gemacht, dann aber jeweils nichts Verwertbares gefunden. Also das Ganze war einfach zu umständlich. Es gab zwar auch noch die Möglichkeit, die Deutsche Bibliothek in Frankfurt. Dort konnte man aber nur einen Ausleiheausweis bekommen, wenn man ein wissenschaftliches Interesse nachweisen konnte. So war man tatsächlich auf das angewiesen, was gerade in den Medien erschien. Und das war damals im Frühjahr 1974 ein Bericht über Hühnerhaltung in Legebatterien. Und dort wurde auch eine Adresse angegeben, wo es Formulare für eine Petition gegen Legebatterienhaltung gäbe. Ich habe diese Institution, diese Tierschutzgesellschaft angeschrieben. Natürlich nicht per E-Mail, sondern wie damals üblich mit der gelben Post. Und habe von diesen dann ebenfalls mit der gelben Post einige Formulare bekommen. Und ich dachte mir, es müsste ein leichtes sein, an der Uni genügend Unterschriften zu sammeln. Denn gerade in den linken Kreisen, in denen ich verkehrte, setzte man sich damals mit allen möglichen Missständen auseinander. Doch zu meinem Erstaunen, zu meinem Entsetzen bekam ich Antworten wie diese. Solange es noch einem einzigen Menschen schlecht geht, werde ich mich nicht für Tiere einsetzen. Das klang in meinen Augen, nein, in meinen Ohren, zynisch, zynisch und kalt. Und das soll der Link sein? Vor meinem geistigen Auge hörte ich die Nazis blättern. Solange es auch nur einem einzigen deutschen Arier noch schlecht geht, solange sind mir die Juden und die Russen scheißegal. Puh, ja. So sah ich die Fehler meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen sehr deutlich. Allerdings konnte ich hinterher in der Mensa durchaus ein halbes Hähnchen essen. Denn den Hähnchenmythos, den pflegte ich weiter. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders? Siehst du noch nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Hatte Jesus einst gefragt. Mal abgesehen von den Größenverhältnissen hinsichtlich Splitter und Balken hätte das durchaus auch immer auf meine Situation gepasst. Inzwischen, im 21. Jahrhundert, bemühe ich mich relativ eifrig, selbst Splitter in meinen eigenen Augen zu finden. Ich bemerke allerdings auch Splitter und teilweise leider auch Balken bei anderen. Spirituelle Freunde mache ich auf ihre Splitter aufmerksam. Nicht spirituelle Freunde weise ich unter vier Augen zumindest auch auf ihre Balken hin. Allerdings verliert man auf diese Weise auch den einen Freund oder die andere Freundin. Ich selbst verzichtete damals auf Eier aus der Massentierhaltung oder bemühte mich darum. Beim Eierkaufer war das eine einfache Sache. Ich kaufte sie nicht mehr im Supermarkt, zumal es damals noch keine Etikettierung bezüglich der Herkunft gab. Ich holte die Eier nur noch bei dem kleinen Bauernmarkt in Großauheim. Die Verkäuferinnen dort versicherten mir, die Eier seien von freilaufenden Hühnern aus dem nahen Kahlgrund. Ich entschied mich, das zu glauben, obwohl ich mir nicht ganz sicher war. Jahre später habe ich gehört, dass es laut Käuferaussagen so viele Eier von freilaufenden Hühnern gebe, dass jedes dieser Hühner täglich 9 Eier legen müsste. Und nicht höchstens eins, wie in Wirklichkeit. Da war also viel Lug und Trug dabei. Gut, es war beim Eierkauf. Schwieriger war es jedoch bei anderen Artikeln. Ich machte es mir also zur Gewohnheit, bei allen verpackten Produkten genau nachzulesen, was diese beinhalten. Eier, Vollei, Eiweiß, all das kam nicht in Frage. Doch schon beim Bäcker gab es Schwierigkeiten. Die Bäckereiverkäuferin fragte entsetzt: Wie, ganz ohne Eier? In Kuchen und in Stückchen ist doch eigentlich immer Ei drin. Also eigentlich nur in Brot und Brötchen nicht. Im Laufe der Zeit begann ich nach Rezepten zu suchen und siehe da, es gibt sehr leckere vegane Kuchen. Eine Zeit lang, als ich noch mit meiner Familie zusammenlebte, war ich richtiggehend Spezialist darin. Aber damals, in den 70ern und auch zu Beginn der 80er Jahre, war ich zwar hinsichtlich der Eier sensibilisiert, pflegte jedoch weiter meinen Hähnchenmythos. Verblendung kann ja so bequem sein. Erst im Jahr 1982 wurde dieser Mythos zerstört, und zwar durch eine junge Frau. Die Begegnung mit ihr habe ich in Szene 28, Patricia, geschildert. Allerdings bin ich in dieser Szene nicht auf den Hähnchenmythos eingegangen. Bis dahin war ich davon ausgegangen, dass in den Hühneraufzuchtstellen, so wie ich das in dem Film gesehen hatte, die Küken von Spezialisten, meist aus Korea, gesext wurden, wie das hieß. Das hieß, die Leute begutachten jedes Küken. Die weiblichen verbleiben auf dem Förderband, mit denen die Küken, die aus den Hochleistungsbrutkasten kommen, angeliefert werden. Die männlichen kommen in einen Bottich, wo sie dann zerstampft werden oder lebend im Müll landen. Von Patricia erfuhr ich, dass es inzwischen zwei Arten kommerziell genutzter Hühner gibt. Die einen sind auf hohe Eierleistung getrimmt. Bei diesen seien die männlichen Küken völlig wertlos, werden also genau wie in dem Film eingestampft. Eine andere Hühnerrasse ist auf maximale Fleischproduktion hin ausgerichtet. Und diese Küken werden dann in nur 30 bis 42 Tagen mit Spezialfutter in, während die Hühnchen wachsen, immer quälenderer Enge zur Schlachtreife gemästet. und dann als Hähnchen vermarktet, übrigens egal, ob sie männlich oder weiblich sind. Dass sie als Hähnchen bezeichnet werden und nicht als Hühnchen, kommt wohl daher, dass in der ursprünglichen bäuerlichen Landwirtschaft tatsächlich so verfahren wurde, wie mir das meine Großmutter erläutert hatte. Heute jedoch ist das nur ein Mythos, der möglicherweise einige hoffnungslose Romantiker, solche wie ich, in ihrer Verblendung verharren lässt. Patricia hatte meinen Hähnchenmythos zerstört. Ich habe ab dem 1. Januar 1983 kein Fleisch und keine Wurst mehr gegessen, jedenfalls nicht aus der tierquälerischen Massentierhaltung, wie ich glaubte. Hähnchen waren gestrichen, Schwein auch. Allerdings habe ich in chinesischen Restaurants immer noch Ente gegessen, die dort als Flugente angeboten wurde. Da habe ich mir meinen eigenen Mythos gebastelt, für den ich offensichtlich gern das Wort Flugende zum Anlass nahm. Dort, wo in China die Entenpopulation überhand nahm, so sagte ich mir, werden diese Tiere gejagt, im Flug abgeschossen. Ich sagte mir, wenn die Enten dort keine natürlichen Feinde mehr hätten, Füchse oder so, sei das wohl das einzig mögliche Mittel, das biologische Gleichgewicht beizubehalten. Irgendwann erfuhr ich jedoch, dass diese Flugenten in genauso qualvoller Enge gehalten werden wie die Hühner. Damit sie einander nicht verletzten, bekämen sie auch noch die höchst empfindlichen Schnäbel gestutzt, was sehr schmerzhaft sei. Außerdem hätten sie artwidrig keinen Zugang zu Gewässern. Wenn ich mir heute überlege, warum ich nach der Zerstörung des Hähnchenmythos zum Flugentenmythos Zuflucht genommen habe, so fallen mir eigentlich nur die Schlagworte Verblendung, Verdrängung, Wunschdenken und Gier ein. Und einmal mehr erinnerte mich das an das Verhalten meiner Vorfahren zur Zeit der Nazis. Ja, es stimmt schon, die Zigeuner waren plötzlich weg. Man hörte, dass sie im KZ waren. Aber die hatten schließlich ihre Lebtage nichts gearbeitet, sind nur spazieren gefahren und haben geklaut. Wenn die einmal richtig lernten, etwas zu arbeiten, damit man seinen Lebensunterhalt verdient, dann ist das doch in Ordnung. Ja klar, dass das KZ nicht gerade ein Erholungsort war, das war uns schon klar. Andererseits, wer nicht hören will, muss fühlen. Und wenn sie gelernt haben, anständig zu arbeiten, dann könnten sie auch wieder ein nützliches Mitglied des Volksganzen sein. Also so haben wir das damals gesehen. Das war das, was ich dazu in meiner Familie hörte. Zugegebenermaßen, so musste ich feststellen, diese Mythenbildung war meiner nicht unähnlich. Und beides macht es ja auch so viel bequemer, sich mit den herrschenden Zuständen abzufinden, auch wenn Dritte darunter leiden müssen. In der ersten Zeit nach Patricia, also in den Jahren 1982, folgende, habe ich noch Fisch und Rindfleisch gegessen. Zugegebenermaßen, Fisch und Rindfleisch noch. Ja, der Fisch wird gefangen und hat am Ende seines Lebens zu leiden, so sagte ich mir. Aber zuvor hat er ein schönes Leben in Freiheit. Alte und schwache Fische werden gefangen, sei es von anderen Fischen oder von Fischern. Und ich glaube, dass auch die Tatsache, dass Jesus seine Jüngerschar nicht zuletzt aus Fischern rekrutierte, dürfte wohl meiner zeitweiligen Offenheit gegenüber dem Fischkonsum Vorschub geleistet haben. Bei Rindfleisch war es jedoch wohl wieder ein Mythos, an dem ich selbst bastelte. Rinder, so sagte ich mir, werden in erster Linie zur Milchproduktion gehalten. Und Milch ist gesund. So hatte ich es von klein auf gelernt. Dass das ein Mythos sei, ist mir damals nicht aufgegangen. Ich sagte mir doch, schließlich brauchen Babys Milch. Dass aber in artfremden Milcheiweiß, also nicht menschlichen, sondern von Rindern, eine Gefahr liegen kann. Dass das Ausweichen auf Kuhmilch früher nur ein Ersatz war, dann, wenn die Mutter gar keine oder nicht genug Muttermilch hatte, oder, was häufig genug der Fall war, wenn sie an Kindbettfieber gestorben war. All das kam mir nicht in den Sinn. Auch dass alle Nahrungsmittelallergien verschwinden, wenn man keinerlei tierisches Eiweiß mehr zu sich nimmt, wusste ich damals noch nicht. Also wähnte ich, Milch ist gut. Und der Milchmythos ist ein heute noch weit verbreiteter Mythos. Gut, wie habe ich an dem Milchmythos gebastelt? Nun, ich sagte mir, alte Kühe geben keine Milch mehr. Ich sah daher so etwas wie einen ungeschriebenen Vertrag zwischen Kühen und Milchhaltern. Und der ging so. Schauen wir in andere Länder. In Indien sind die Kühe zwar heilig, aber sie laufen immer halb verhungert rum und lungern auf gefährlichen Straßen rum, fressen dort Plastikmüll und was sie so finden. Anders bei uns. Der Bauer garantiert den Küken ein wunderschönes Leben auf der Weide, wo sie in Sicherheit sind. Sie überleben selbst strenge Winter in molligen Ställen, wo sie ein artgerechtes Futter erhalten. Und als kleine Gegenleistung gehen sie im Alter eben nicht in Rente, sondern, sobald sie das entsprechende Alter erreicht haben, werden sie geschlachtet. Besser, als wenn sie im Alter elendig verrecken wie ihre Artgenossen in Indien. Nach dem Hähnchenmythos, also der Rindermythos. Der Mensch neigt zu Verblendung. Denn fast alle Rinder werden heute ganzjährig in Ställen gehalten, teilweise über 1000 Rinder pro Milchviehbetrieb. In manchen Betrieben ist das Leben so industrialisiert, dass sie nicht nur als einzigen Auslauf am Tag den Gang zum Kuhkarussell haben, auf das sie gestellt und an die Melkmaschine angeschlossen werden und nach einer Runde zurückkommen. Nein, es gibt sogar Ställe, in denen die Kotentleerung reglementiert ist. Ein sogenannter Kuhtrainer, eine Elektroleitung über dem Gesäß der Kühe, führt dann dazu, dass, sobald die Kuh den Schwanz hebt, um sich zu entleeren, sie mit diesem einen Elektrodraht berührt. Um dem auszuweichen, geht sie einen Schritt zurück und trifft so bei ihrer Entleerung die Rinne, die in Abständen automatisch geleert wird. Einmal ganz davon abgesehen, dass für zu große Kühe oder bei durchhängender Leitung das Tier die ganze Zeit unter Strom steht, bedeutet jeder Reflex, sich zu entleeren, neue Angst vor einem Stromschlag. Ein Leben in Angst und unter Qual. Als ich auf meiner großen Wanderung 2011 das österreichische Bundesland Tirol durchquert habe, habe ich in dieser Landschaft, üblicherweise eine typische Postkartengegend, im ganzen Bundesland Tirol, also auf rund 200 Kilometer, keine einzige Kuh gesehen. Und das im Sommer. Ich habe es zwar in Kuhställen jämmerlich brüllen gehört, aber keine einzige Kuh auf der Weide gesehen. Im Jahr 2003 habe ich mich im Bundesland Salzburg mit einer Sennerin auf einer Alm unterhalten. Ich war höchst überrascht, dass auf den Alpen nicht mehr wie früher Milch, Butter, Käse erzeugt wird. Unwirtschaftlich. Milchwirtschaft gibt es praktisch nur noch in der Massentierhaltung, sagte sie mir. Ich zeigte auf die Kühe auf ihre Alm. Ach, das ist Schlachtvieh. Im Frühjahr geboren, im Oktober werden die geschlachtet. Das ist nur noch Almast. Außerdem gefallen den Touristen hier die Kühe, wenn sie zu Alm gehen, um ihr Bier zu trinken oder eine Brotzeit zu essen. Ja, Brotzeit auf der Alm mit holländischem Käse und Speck von Schweinen aus der niedersächsischen Massentierhaltung. Die Touristen essen's und in ihren Gedanken spukt ein Almmythos. Selbstverständlich habe ich im Laufe der Zeit auch meine veränderten Essgewohnheiten kommuniziert. Ich mache das ja im Moment auch gerade. Und je näher mir die Menschen standen, desto mehr war ich froh, wenn sie meine Ansichten teilten. Insbesondere dann, wenn sie auch begannen, ihr eigenes Verhalten zu ändern. Bei meiner Abwendung von der tierquälerischen Massentierhaltung konnte ich mich übrigens der vollen Unterstützung meiner Familie erfreuen. Das war toll. Mitte der 80er Jahre war daher eine einheitliche gemeinsame Ernährung in unserer damals noch einigermaßen intakten Familie möglich. Als ich jedoch begann, mich mehr und mehr von den Mythen zu emanzipieren, war die Begeisterung deutlich geringer. Allerdings ernährten wir uns in den 90er Jahren alle fast immer vegetarisch. Nun gut, mein kleiner Sohn, den ich damals meinen Freund Cyrilia nannte, der aß im Kindergarten das, was dort serviert wurde. Ich hielt es für besser, das nicht zu thematisieren. Ich wollte nicht, dass er die daraus folgenden Probleme und Loyalitätskonflikte im Kindergarten aushalten musste. Eleonore entschied, dass, wenn sie erkältet war, sie unbedingt eine Gemüsesuppe mit Beinscheiben vom Rind brauchte. Das ist das Einzige, was mir hilft. Da ich mich sehr gut in meiner eigenen Mythenbildung auskannte, akzeptierte ich hier auch einen solchen bei ihr. Es war übrigens nicht so, dass mir kein Fleisch mehr geschmeckt hätte. Aber ich wusste, was das für andere Wesen bedeutet. Daher verzichtete ich gern. Für mich war es ein kleiner Verzicht. Andere Sachen schmecken auch gut. Und wenn etwas vielleicht etwas weniger lecker schmeckt, so ist der Genussverzicht für mich wesentlich geringer als das Leiden für andere Wesen, wenn ich Fleisch essen würde. Eigentlich konnte ich damit das zentrale Ziel des klassischen Liberalismus umsetzen. Das größtmögliche Glück der größten Zahl. Ich entschied mich allerdings auch, wenn ich mit anderen Leuten, meistens mit Familienmitgliedern ausging, dass ich klar machte, ich finanziere keinen Fleisch- oder Wurstkonsum. Das ist das Ergebnis einer ganz klaren ethisch-wirtschaftlichen Überlegung. In einer entwickelten Marktwirtschaft, man nennt so etwas einen Käufermarkt, wird das produziert, was nachgefragt wird. Nachfrage schaffe ich aber nicht durch das, was ich esse, sondern durch das, was ich kaufe. Daher finanziere ich keinen Fleischkonsum. Unabhängig davon, wer ihn isst. Alle Familienmitglieder akzeptieren das. Ich kann mich an eine einzige Ausnahme erinnern, wo ich von der Nichtfinanzierung Abstand nahm. Einmal waren mein Freund Cyrilia und ich mit den Fahrrädern unterwegs. Es war eine sehr harte Tour und im Laufe des Tages bis zum Abend waren wir 120 Kilometer gefahren, mit großem Gepäck auf unseren Fahrrädern. Der Cyrilia war da gerade 10 Jahre alt. Wir waren in Bremen auf dem Campingplatz angekommen und es gab dort nur eine sehr eingeschränkte Speisenauswahl. Ich sah, wie der Cyrilia sich die Speisekarte ansah. Und dann machte ich den Vorschlag. Cyrilia, ich glaube, heute würde ich dir sogar die Fischstäbchen mit Pommes ausgeben, wenn du sie möchtest. Das hat er nicht erwartet. Und er war überglücklich. Da er sehr hungrig war von dem vielen Strampeln am Fahrrad am Tag, bekam er sogar eine zweite Portion. Und was ich meinem Freund Zorrilla äußerst hoch anrechne: Er hat niemals, nicht ein einziges Mal, Bezug nehmend auf diese Ausnahme, um eine weitere Ausnahme gebeten. So wie ich an diesem Tag sensibel für sein Bedürfnis war, so sehr war er auch sensibilisiert für die Ernsthaftigkeit, mit der ich meine ethischen Vorsätze betrieb. Toller Bursche. Als ich allerdings im Jahr 1996 für einige Jahre begann, mich völlig vegan zu ernähren, war für meine Familie die Grenze erreicht. Dort wollten sie nicht mitgehen. Dafür habe ich Verständnis. Ich kann nicht von ihnen verlangen, was selbst mir aus objektiven Gründen noch immer schwerfällt. Allerdings wurden unsere Besuche in Gaststätten dann deutlich schwieriger. In den 90er Jahren gab es kaum irgendwo vegane Gerichte. Und wenn meine Kinder dann ihre vegetarischen Pizzen aßen, ich jedoch einen Tomaten- und Gurkensalat aß und mir vielleicht, um ein Stück Brot zu bekommen, noch ein paar Oliven mit Brot dazu bestellte, dann wollten sie nicht mehr mit mir zum Essen gehen. Da fühlten sie sich schlecht, dass ich nichts Richtiges bekam. Ich halte dann auf Kompromiss: Wenn wir auswärts sind, esse ich vegetarisch, ansonsten vegan. Allerdings, dummerweise, war damit ein Eingangstor geöffnet für eine deutliche Verschlechterung meines ethischen Verhaltens. Und das kam so: Nach einiger Zeit sagte ich mir, wenn ich mit ihnen ins Café gehe, bekomme ich Kuchen. Nur weil Heide keiner mit mir ins Café gehen wollte, bekomme ich keinen Kuchen. Sollte ich vielleicht irgendjemand x-beliebigen zum Kuchen einladen, damit ich auch ein Stück Kuchen bekomme? Das wäre doch Unsinn. Wäre es wirklich besser, ich würde einen x-beliebigen einladen, nur damit ich ein Stück Kuchen bekomme? Dann würde ich ja zwei Stück Kuchen nachfragen, obwohl ich eigentlich nur eins für mich möchte. Und mit dieser etwas gedrechselten Aussage ist es dazu gekommen, dass ich zu Hause zwar vegan esse. In diesem Moment steht neben mir auf dem Teller ein angebissenes Körnerbrötchen mit Margarine und einer Scheibe veganem Käse. Gut, also ich esse zu Hause vegan, aber erlaube mir auswärts durchaus auch etwas mit Milchprodukten. Noch schlimmer: Im Kuchen ist wohl auch Ei. Und ich kann mich nicht einmal mehr auf einen Mythos herausreden. Das macht mir momentan zu schaffen. Gewissensbisse. Mein Freund Shadipada ist, wie praktisch alle meine buddhistischen Freunde, Vegetarier. Und er hat vor einiger Zeit geheiratet. Seine Ehefrau ist Veganerin. Nicht nur das, sie kennt sich wunderbar in Ernährung aus, das ist gewissermaßen ihr Hobby. Bei denen zu Hause gibt es lauter gesunde Sachen. Übrigens sieht seine Frau Elisabeth auch sehr gut aus, was er auf ihre Ernährung zurückführt, seit sie sich vor einiger Zeit umstellte. Leider nutzt Shandipada das nicht, um sich ganz vegan zu ernähren. Eigentlich schade. Er hätte so gute Bedingungen. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre in solchen Bedingungen. Denn die Anfälligkeit für Ausreden durch Kontakt mit anderen Leuten, also die gelegentliche Rückkehr von nicht veganem Käse und sogar von konventionellen Kuchen, macht mir zu schaffen. Ein gutes Umfeld ist hilfreich. Ein schlechtes Umfeld zieht einen herab. Das konnte ich auch bei meinem Freund Bodhimitra bemerken. Selbstverständlich ist er, wie eigentlich alle Ordensmitglieder des Triratna-Ordens, Vegetarier. Aber seine sonstige Ernährung war mir eine ganze Zeit lang ein Dorn im Auge. Er liebte Käse, auch in größeren Mengen. Vielleicht, weil er Holländer ist. Was mich aber noch viel mehr bedrückte, war die Tatsache, wie wenig sensibel er mit einigen anderen Produkten umging. Bereits bei einem ersten Retreat mit ihm 1996 war mir aufgefallen, dass dort an dem Retreatort Nudeln serviert wurden. Und als ich in der Küche half, stellte ich fest, dass das Eiernudeln waren. Und das, obwohl es jede Menge äußerst leckere Nudeln aus reinem Hartweizengrieß in jedem Supermarkt gibt. Ich sprach ihn darauf an und er reagierte ungehalten. Ach, ich hab so viel zu tun, Horst, da kann ich mich nicht auch noch damit befassen. Ich war entsetzt. Das oberste Ziel eines Buddhisten ist es, so meine ich, zum Wohl aller Wesen zu leben und sich selbst zu perfektionieren. Und wenn man doch weiß, wie Eier erzeugt werden, wie kann man dann den Blick auf die Inhaltsangaben auf Produkten als unwichtig abtun? Heute würde das Bodhimitra nicht mehr machen. Und da bin ich sehr froh darüber. Zwar hatte meine damalige Ermahnung nichts gefruchtet, aber einige Jahre später hatte Bodhimitra eine Freundin, Claudia, eine Veganerin. Und ich habe festgestellt, wie positiv sich mein Freund Bodhimitra in dieser Zeit verändert hat, was die Nahrung angeht. Nicht, dass er immer und unter allen Umständen auf eine völlig rein vegane Ernährung achtet. Aber er ernährt sich fast völlig vegan. Auch wenn er mitunter bei einem Keks zweifelhafter Herkunft zugreift, wenn dieser ihm angeboten wird. Und ich bin sehr froh, dass Claudia diesen segensreichen Einfluss hatte. Ja, es ist wichtig, mit welchen Menschen man Umgang pflegt. Das ist übrigens ein Thema, über das ich gerade in diesen Wochen sehr intensiv reflektiere.